SRF Audio.
Es ist ein Abschiedstreffen, aber nicht bloß ein Höflichkeitsbesuch. Heute trifft die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wohl ein letztes Mal den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden haben in Moskau viel zu besprechen. Afghanistan, Belarus, die Gaspipeline Nord Stream 2. Es wird erwartet, dass Angela Merkel auch die Inhaftierung von Alexei Nawalny ansprechen wird. Just heute ist der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker ein Jahr her. Kein anderes Staatsoberhaupt hat Angela Merkel öfter besucht. Mit kaum einem anderen hat sie häufiger telefoniert als mit Putin. Die beiden kennen und durchschauen sich. Wie hat dieser Umstand die deutsch-russischen Beziehungen geprägt? Der Politologe und Chefredaktor der Zeitschrift Osteuropa, Manfred Zapper, beobachtet das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland schon lange. Barbara Peter hat mit ihm gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Manfred Zapper, ich verwende zum Einstieg ein Zitat, allerdings nicht aus Ihrer Zeitschrift Osteuropa, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, sondern aus der Süddeutschen Zeitung. Da steht: Nicht viele Weltpolitiker haben sich über so lange Zeit so gut schlecht verstanden wie Angela Merkel und Wladimir Putin. Können Sie mit dieser Analyse etwas anfangen?
Natürlich, sie trifft den Punkt des Problems. Putin ist einer der wenigen Staatsmänner, der noch länger im Amt ist als Angela Merkel. Angela Merkel ist 16 Jahre Bundeskanzlerin und hat in der Zeit eine sehr intensive Beziehung zu Herrn Putin gehabt. Die deutsch-russischen Beziehungen sind grundsätzlich sehr eng gewesen und gleichzeitig war die Annahme, die Putin am Anfang hatte, dass sie aus gleichem Holz geschnitzt seien und sich gut verstehen würden, grundverkehrt, weil sie in einer gewissen Weise absolute Antipoden sind.
Das wollen wir genauer anschauen, die Beziehungen, aber eben auch diese beiden, Putin und Merkel. Das ist ja schon eine spezielle Kombination, eine spezielle Paarung, zum Beispiel der Umstand, dass die beiden fließend jeweils die Sprache des anderen sprechen. Das gibt es nicht so oft.
Absolut, und das ist auch für die deutschen Kanzler eine Ausnahme. Die haben sich ja in sehr unterschiedlicher parteipolitischer Zugehörigkeit durch große Nähe zu Russland oder zu Sowjetunion ausgezeichnet. Ob das jemand wie Willy Brandt und Leonid Brezhnev war oder Helmut Kohl und Gorbatschow oder dann Schröder und Putin. Aber niemand kannte und kennt Russland so gut wie Angela Merkel, die aus der DDR ja stammte, hervorragend Russisch spricht, bei einer Russisch-Olympiade teilnahm, weil sie wirklich ein Russisch-Ass war und in dieser Hinsicht auch die Sowjetunion kennengelernt hatte. Sie ist nach Moskau gegangen, sie war in Leningrad, sie war im Kaukasus. Also ihr macht man nichts vor und auch hat sie die ganze informelle Praxis, wie das sowjetische System und auch das russische System funktioniert, damals auch als Physikstudentin und als russisch Entsandte in dieser russischen Olympiade gut kennengelernt.
Und auf der anderen Seite, Putin spricht Deutsch, hat in Dresden gelebt, auch er kennt Deutschland gut. Also da wäre ja eigentlich von dieser Voraussetzung her sehr viel da, um auch so ein gegenseitiges Verständnis zu haben. Und trotzdem wirklich vertrauensvoll war diese Beziehung dann doch nicht, eher misstrauensvoll? Oder ist das zu negativ ausgedrückt?
Nein, sie haben ein gepflegtes Vertrauen im Misstrauen. Das ist eine sehr paradoxe Situation. Erinnern Sie sich, Angela Merkel kam aus einem Umfeld der Bürgerrechtsbewegung, aus einem protestantischen Elternhaus in der DDR. Und sie ist in dem Umbruch, in den demokratischen Aufbruch gegangen. In der Phase war klar, wie skeptisch sie zu der DDR und zu der kommunistischen Praxis steht und auf der anderen Seite Putin als klassischer Geheimdienstler, der mimetisch agiert, also der sich anpasst, der versucht, möglichst nicht aufzufallen, der Deutsch gelernt hat, ab 1984 Gesandter in Dresden war und Frau Merkel kannte die Stasi und Frau Merkel kannte die KGB-Vergangenheit und Putin wiederum weiß ganz genau, was er von Frau Merkel hat. Und vieles von dem, womit Putin normalerweise sowohl in Russland auftritt, also die Stärke, den autoritären Charakter, den Machismo, dieses Schobige habe, das verfängt bei Frau Merkel überhaupt nicht. Das lässt sie in die Leere laufen und in der Hinsicht vertrauen sie sich, sie lächeln sich wechselseitig weg und gleichzeitig gibt es einen Kern des Verständnisses, der auf einer sehr pragmatischen Kommunikation beruht.
Es gibt ja auch so diese Anekdoten, zum Beispiel hat Angela Merkel mal davon gesprochen, dass sie den KGB-Test bestanden habe. Oder es gibt diese Geschichte mit den Hunden, dass Angela Merkel angeblich eben Angst habe vor Hunden und dass Wladimir Putin sie dann mit seinen Hunden verunsichern wolle. Ist das einfach auch so ein bisschen Stoff für Legenden oder ging es da wirklich Putin zum Beispiel auch darum, Angela Merkel zu testen, auch zu verunsichern?
Letzteres. Es geht um den Versuch auszuloten, wie weit kann ich bei meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern gehen. Das Ziel ist es zu testen, ob Gesprächspartner dem Angriff standhalten, wie stark man ihnen Respekt entgegenbringen muss. Und Blickkontakt aushalten ist die klassische Form des Respekts. Einschüchterung durch die Konfrontation mit einer Phobie. Und das ist kein Stoff für irgendwelche Geschichten, sondern das ist objektiv belegt, dass Frau Merkel damals diese Hundegeschichte hatte. Das ist ein Teil dieser komischen Einschüchterungsversuche von Geheimdienstlern. Und das muss man einfach knallhart sagen. Einmal Tschechist, immer Tschechist, das ist sogar die Devise von Putin selbst gewesen. Einmal Geheimdienstler bedeutet, man ist immer Geheimdienstler und man wendet immer diese Taktiken und Praktiken an, die ein Herr Putin in den 70er Jahren begann zu lernen.
Nun haben Sie eben schon gesagt, sie hat ihn da eigentlich wirklich auch immer ins Leere laufen lassen, hat sich eben nicht verunsichern lassen, zumindest hatte es nicht den Anschein. Sie hat auch von Anfang an immer die unbequemen Themen mit ihm angesprochen, Menschenrechte, Demokratieverständnis. Aber gleichzeitig kann man natürlich schon die Frage stellen, diese Worte einerseits, wie viel hat sie denn Putin da tatsächlich auch entgegengesetzt?
Das wissen wir im Einzelfall nicht, aber wir wissen, dass es in ganz bestimmten politischen Situationen, die in den letzten Jahren zur dramatischen Entfremdung zwischen Deutschland und Russland oder aber zwischen der Europäischen Union und Russland oder aber dem ganzen Westen und Russland führten, nämlich die Annexion der Krim, der Krieg in der Ostukraine, die Erschießung eines tschetschenischen Georgiers hier in Berlin in unmittelbarer Nähe des Innenministeriums im kleinen Tiergarten, Frau Merkel sehr klar war, Tacheles geredet hat, in der Öffentlichkeit sich zurückgehalten hat, im Falle des erschossenen tschetschenischen Georgiers sogar sehr deutlich wurde. Und wir wissen auch, dass ohne die Frau Merkel und den direkten Zugang zu Herrn Putin im Jahr 2014 es überhaupt nicht zu einer Aufnahme der Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ostukraine gekommen wäre. Hier hat also die direkte Kontaktpflege von Frau Merkel in der Tat eine Rolle gespielt. Da hat sie erhebliche Erfolge zu verbuchen in ihrer Amtszeit.
Heißt denn das umgekehrt auch, da hat sich Wladimir Putin verkalkuliert mit dieser Annexion der Krim, eben auch was die Reaktion von Angela Merkel angeht, weil sie vielleicht bis dahin dann doch immer auch zum Dialog wieder bereit war?
Absolut. Also wir sollten nicht den Geschichten auf den Leim gehen, dass diese Annexion ein großer Erfolg für Russland gewesen wäre. Denn also das Erste, was Russland und insbesondere die ganzen Siloviki, also die Leute aus den Geheimdiensten und aus der Armee, sich nicht vorgestellt hatten, war eine klare, konsistente Reaktion des Westens, die mehr ist als ein kurzer Aufschrei ist. Und das hat Angela Merkel, das haben die Deutschen relativ stark mit Rückendeckung dann der Franzosen, der Polen und der anderen geschafft. Nämlich, dass seit der Annexion der Krim, seit der Aufnahme der Krim in die Russländische Föderation im März 2014, der Westen, die Europäische Union, mit Sanktionen reagiert hat. Niemand hätte angenommen, dass die Sanktionen, die jedes Halbjahr verlängert werden müssen, und zwar einstimmig verlängert werden müssen, von der EU seitdem aufrechterhalten werden. Das ist ein ganz erheblicher Erfolg. Und wenn man sieht, was tatsächlich passiert ist, dann hat Putin mit der Annexion der Krim die Ukraine faktisch viel stärker Richtung Westen getrieben, als es vorher der Fall war. Und unter dem Strich ist Russland so isoliert wie nie zuvor, sieht man von dem Regime Lukaschenko ab. Aber selbst die haben offiziell die Annexion der Krim nicht anerkannt. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig bei der Bewertung, ob zum Beispiel die Annexion der Krim ein Erfolg ist. Und hier würde ich auch sagen, ist die Politik von Frau Merkel, die mit der Aufnahme der Waffenstillstandsverhandlungen rund um das sogenannte Normandie-Format damals begann, ist ein eigentlich relevantes Erfolgserlebnis, wo Putin zu dem Ergebnis kommen wird. Und das werden wir heute wahrscheinlich auch erleben, dass das Thema nicht vom Tisch ist, sondern dass Deutschland, dass die Europäische Union weiter am Ball bleiben wird, was rund um die Krim, um die Ostukraine, um den Krieg in der Ostukraine passiert.
Sie stellen Angela Merkel da ein gutes Zeugnis aus. Gleichzeitig gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, einerseits die Sanktionspolitik war nicht wirklich erfolgreich. Putin hat sich davon nicht so richtig beeindrucken lassen müssen. Und andererseits auch zum Beispiel die Vergiftung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zeigt, dass er da eben die Grenzen dann doch immer noch weiter auslotet, weil die Konsequenzen letztlich ausgeblieben sind. Also so ganz erfolgreich war diese Taktik, diese Politik dann doch nicht?
Nein, das stimmt überhaupt nicht, weil sie da tendenziell Ursache und Wirkung verwechseln. Die Vergiftung von Alexei Nawalny ist Ausdruck der zunehmenden Radikalisierung im Inneren Russlands, der zunehmenden Konsolidierung autoritärer Macht. Wir müssen klipp und klar sagen, die Vergiftung von Regimefeinden ist ein Mittel, was auch in der Logik der geheimdienstlichen Tätigkeiten ist, was zur Zerstörung von Oppositionellen, der Zerstörung von Zivilgesellschaft führt. Das Ziel ist der Machterhalt und in der Hinsicht gibt es einen Zusammenhang zwischen immer stärkerer Gewalt im Inneren führt zu mehr Gewaltbereitschaft nach außen. Und das ist das, was wir in Russland in der Putin-Ära leider erleben müssen. Wir haben eine völlige Zerstörung des Pluralismus. Wir haben eine Zerstörung der Errungenschaften aus der Jelzin-Ära. Wir haben eine Zerstörung des Regionalismus, des Föderalismus. Wir haben stattdessen eine zentralistische, autoritäre Machtkonsolidierung mit einer kleptokratischen Elite an der Spitze. Und das ist nicht von außen zu beeinflussen, sondern das sind primär innenpolitische Entwicklungen, auf die, egal ob das die USA, Deutschland, die Europäische Union oder die Schweiz ist, relativ schwach nur Einfluss nehmen.
Denken Sie denn, Manfred Zapper, wenn sich die beiden heute ein letztes Mal treffen, das ist ja heute auch ein denkwürdiges Datum, weil es ist der Jahrestag der Vergiftung von Alexei Nawalny. Denken Sie, dass sie dieses Thema ansprechen wird? Was wird sie da nochmal für eine Haltung zeigen?
Absolut. Also es gibt wenig Themen, in denen Frau Merkel so klar war, aber das ist das Ergebnis einer tiefen Desillusionierung, wie bei dem Fall Nawalny. Da dürfen Sie davon ausgehen, dass das eine sehr kluge Terminpolitik war, ausgerechnet den ersten Jahrestag der Vergiftung von Nawalny zu einem Treffen zu nutzen. Und ich gehe davon aus, dass auch dieses Thema im Zusammenhang mit Nord Stream beziehungsweise der Ostukraine und der Situation in Belarus besprochen wird. In den internationalen Beziehungen werden ja oft Pakete gebündelt. Ich gebe dir das und dafür bekomme ich das. Wie das im Einzelnen aussieht, werden wir erst nach dem Abflug von Frau Merkel aus Moskau erfahren. Aber ich bin sehr sicher, dass der Umgang mit Nawalny, und Nawalny ist stellvertretend für den Umgang der autoritären Elite mit Oppositionellen, mit Zivilgesellschaft, mit den Medienvertretern von Frau Merkel angesprochen wird. Die Frage der Menschenrechte und der bürgerlichen Freiheiten ist eine absolute Trennlinie, die heute Russland von Deutschland und Russland von der Europäischen Union unterscheidet.
Die deutsch-russischen Beziehungen, Angela Merkel und Wladimir Putin, das Thema heute im Tagesgespräch mit Manfred Zapper, Chefredaktor der Zeitschrift Osteuropa. Herr Zapper, US-Präsident Obama hat Russland mal als Regionalmacht bezeichnet. Diese Haltung hat Angela Merkel nie eingenommen, aber doch ganz grundsätzlich gefragt, wie wichtig ist denn eigentlich Russland wirklich für Deutschland?
Sehr wichtig. Also was wir einfach nicht vergessen dürfen, ist, wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen. Russland ist da und Russland bleibt da, unabhängig davon, in welcher inneren Verfassung es ist. Und es hat ein solches Destruktionspotenzial, dass wir es nicht ignorieren können. Gleichzeitig spielt Russland in einigen Bereichen in der internationalen Politik auch eine wichtige, in der Regel destruktive Rolle. Wenn Sie an Syrien denken, aber Sie haben auch konstruktive Potenziale. Wenn Sie an die Nichtverbreitungspolitik von Nuklearwaffen denken, dann gibt es hier gemeinsame Interessen. Stichwort Iran, da ziehen die Europäische Union und Russland an einem Strang. Da ist es total wichtig. Und natürlich in der ganzen Frage der Energielieferung ist es einer der relevantesten Lieferanten von Gas und Öl. Aber das wird immer ambivalenter, weil es hier einen Zielkonflikt zwischen Klima- und umweltpolitischen Erwartungen Deutschlands, der Europäischen Union und den schädlichen Folgen des Verbrennens von fossilen Brennstoffen gibt. Und jetzt, das ist ganz, ganz neu, da muss man sehr genau hinhören, jetzt dringen erstmals politische Signale aus Russland nach Europa, dass die Problematik des Klimawandels auch in Russland angekommen ist. Wir erleben diese permanenten, großflächigen Feuer in den borealen Wäldern, das Auftauchen der Permafrostböden, was auch für Russland mittlerweile ein signifikantes Problem ist. Und Russland muss in die Klimavereinbarungen einbezogen werden. Und hier ist Russland ein ganz, ganz zentraler Akteur. So ist es ganz evident, dass man hier versuchen muss, neue Kooperationsfelder zu eröffnen, um Russland als Akteur zu gewinnen. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass wir über die ganzen prekären innenpolitischen Entwicklungen in Russland hinwegsehen können. Das ist ein Balanceakt, wo eben die Politik der operativen Handelnden, also in den diplomatischen Diensten oder aber der Außenminister und der Kanzleien, also der Kanzlerin oder des Kanzlers, eine ganz andere Funktion haben wird als die der kritischen Öffentlichkeit. Wir als Journalisten, wir als Wissenschaftler müssen benennen, was ist, und die Politik muss weiter sich bemühen, selbst mit dem ärgsten Feind im Dialog zu bleiben.
Manfred Zapper, Sie haben das Stichwort Nord Stream 2 gebracht, diese Gaspipeline von Russland nach Deutschland durch die Nordsee. Wir müssen das noch etwas gesondert anschauen, dieses Projekt, politisch umstritten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da gab es eben im Juli dann auch diese Einigung mit den USA, dass man sich zwischen Deutschland und den USA einig wurde, wie man mit diesem Projekt umgehen wird. Aber die Frage, die natürlich auch viele in Europa sich stellen, die bleibt: Macht man sich da nicht abhängig vom Gas, von Russland, von Putin in einer Situation, in der man vielleicht eben nicht von ihm abhängig sein möchte? Was ist Ihre Haltung?
Nein, macht man sich nicht. Ich glaube, da wird maßlos von beiden Seiten übertrieben. Weder hängt das Wohl und Wehe der europäischen Energieversorgung von dieser zweiten Nord Stream Pipeline ab, noch ist es sehr vernünftig, diese zu bauen. Ja, sie wird gebaut. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Haltung zu der Nord Stream Pipeline hat sich im Laufe der Diskussion auch verändert. Ich sah sie zunächst als energiewirtschaftliche Infrastruktur an und habe aber zunehmend kritisch, je stärker diese klimapolitische Diskussion in Deutschland wurde, auch die Fehlweichenstellung darin gesehen, dass man einerseits schlecht sagen kann, wir wollen möglichst schnell klimaneutral sein, wir wollen fossile Brennstoffe reduzieren, andererseits auch Gasexporte ausbaut. Aber die Europäische Union ist von mehreren Lieferanten versorgt. Das ist Algerien, das ist Norwegen, das ist Russland. Russland hat einen relevanten Teil. Aber ich habe auch gesehen, dass je stärker zum Beispiel die Systemkonfrontation zwischen Russland und dem Westen, die Annexion der Krim in den Blickpunkt rückte, die Nord Stream Pipeline auch ein politisches Projekt ist. Und da soll man sich auch nicht in die Tasche lügen.
Es ist ein Faustpfand eigentlich.
Ja, die Nord Stream Pipeline könnte theoretisch auch ein Hebel sein, um politischen Einfluss auszuüben. Und je länger diese Verhärtung im innereuropäischen, russischen Verhältnis wurde, desto stärker wurde mir eigentlich klar, dass die Reduzierung der Pipeline nur auf eine energiepolitische Infrastruktur falsch ist. Aber ich neige nicht zur Dramatisierung. Also das Erpressungspotenzial der Bundesrepublik oder der Europäischen Union durch diese Pipeline ist relativ gering. Außerdem ist es technisch zum Beispiel möglich, das Gas zurück nach Polen oder in die baltischen Staaten zu bringen, die ja ganz besonders besorgt sind, dass eine deutsch-russische Allianz dadurch geschmiedet würde. Und das gilt übrigens auch für die Ukraine, die mittlerweile in ganz bestimmten Perioden aus der Slowakei sogar mit Gas versorgt wird. Also da sehe ich eine sehr starke symbolische Aufladung, die mit der realen Relevanz des Projekts eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden kann. Und das schlechteste Argument von allem ist der Protest der USA. Weil die USA in dieser Hinsicht nichts anderes machen, als ihre eigenen Marktinteressen, nämlich Flüssiggas in Europa verkaufen zu wollen und die Fracking-Potenziale eben abzubauen, dass sie da ihre Position stärken wollen. Und das ist nun wirklich nicht das Argument, um das sich die Europäische Union oder Frau Merkel hätten kümmern sollen. Das ist jetzt geschehen und ich vermute, dass das auch ein Faustpfand von Frau Merkel in den heutigen Verhandlungen mit Russland sein wird, dass sie dafür Gegenleistungen erwartet, entweder in politischer Hinsicht oder aber in Beziehung auf die Regelung des Konflikts in der Ostukraine.
Sie wird ja dann am Sonntag weiterreisen, nämlich in die Ukraine nach Kiew. Das dürfte auch kein Zufall sein, dass sie diese Besuche aneinander reiht. Man rechnet da natürlich schon auch damit, dass die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland wieder steigen könnten im Zusammenhang mit dieser Nord Stream. Kann Angela Merkel da jetzt so ganz am Ende ihrer Regierungszeit nochmal wirklich auch etwas bewegen, etwas verändern?
Ein wenig, aber sie rammt damit Pflöcke ein. Das Signal an sich ist schon wichtig, denn unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder war die Logik Russia first sehr, sehr stark. Und wir haben 2014 alle im Westen anerkennen müssen, dass für die meisten von uns die Ukraine ein weißer Fleck auf der Landkarte war. Und dies ist jetzt ein ganz wichtiges Symbol, dass wenn man nach Russland reist, man immer die ostmitteleuropäische Perspektive entweder der Ukraine oder der Polen und der Balten mitdenken muss. Das ist etwas, was wir allesamt lernen müssen. Und ich glaube aber nicht, dass in dieser Hinsicht die Reise wirklich sehr viel Substanz bringen wird und keinen Beitrag zur Lösung der Ost-Ukraine-Situation, geschweige denn der Annexion der Krim, liefern wird. Im Gegenteil. Am 12. Juli hat Putin einen Text veröffentlicht, indem er von der gemeinsamen Nation der Russen und der Ukrainer redet. Und dieser Text ist im Westen praktisch nicht in seiner Gefährlichkeit rezipiert worden. Dieser Text hat eigentlich einen verschwörungstheoretischen Teil. Wir Westler, die USA, bauen die Ukraine als Anti-Russland auf. Wir wollen damit Russland zerstören und gleichzeitig versucht er die Legitimation herzustellen, warum Russland die Interessen der Russen in der Ukraine verfolgen muss. Dieser Text ist brandgefährlich und die ideologische Mobilmachung von Putin in diesem Text sollte Anlass zur Sorge sein, dass es in den Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine in den nächsten Monaten und Jahren eher zu weiteren Konflikten kommt als zur Entspannung.
Manfred Zapper, es stellt sich ganz grundsätzlich jetzt im Moment natürlich auch die Frage, wie wird es politisch im deutsch-russischen Verhältnis künftig weitergehen? Wer nächste Kanzlerin, nächster Kanzler Deutschlands wird, ist offen. Aber wahrscheinlich kann man schon sagen, ein vertieftes Verständnis für Russland wie Angela Merkel, das wird wegfallen. Das heißt auch, es wird eine gewisse Unberechenbarkeit in dieses Verhältnis einkehren.
Ja und nein. Ja, was den ersten Teil des außenpolitischen Profils von Frau Merkel betrifft, nein, was die Unberechenbarkeit anbelangt. Also die Außenpolitik ist in der Regel ja eine sehr, sehr langfristig angelegte Form des politischen Prozesses und hier ist ein Know-how, eine Expertise im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt, im Auswärtigen Dienst der Europäischen Union angelegt, wo eine Pfadabhängigkeit bestimmt, wie weiter agiert wird. Also es gibt strukturelle Veränderungen. Die strukturellen Veränderungen heißen, es wird keine strategische Partnerschaft mehr geben. Die Deutschen haben sich fast alle von den Illusionen gelöst, dass eben Wandel durch Handel möglich sein könnte oder dass es eine strategische Ausrichtung auf Russland geben müsse. Insofern bleibt da durch diese Pfadabhängigkeit Berechenbarkeit. Die haben Interesse an Konfliktregulation in Ostmitteleuropa. Sie wollen keine keine Eskalation der konfliktträchtigen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine. Sie sind alle daran interessiert, dass die Einmischung der Russen in westliche Medien, in westliche Netze, Stichwort Cyber-Attacken beendet wird. Da werden deutliche neue Vereinbarungen getroffen werden müssen und das wird unter jeder Regierung der Fall sein. Und da sind die Unterschiede vermutlich geringer, als wir jetzt es vermuten.
Also spielt es gar nicht so eine große Rolle, wer da jetzt das Kanzleramt übernimmt?
Doch, es spielt eine Rolle, aber nicht eine überragende, weil die Außenpolitik in der Hinsicht sehr stark von den Bürokratien, von dem Auswärtigen Amt und von dem Kanzleramt selbst bestimmt wird. Aber also man muss sagen, Frau Merkel war auch nicht die große Außenpolitikerin und die EU- und Russland-Politikerin, die sie im Laufe ihrer Amtszeit war. Sie hat in diesem Feld erhebliches Profil gewonnen, indem sie unglaublich klug und gut und pragmatisch auf die permanente Krise, die in den Beziehungen auftauchte, reagiert hat.
Eine steile Lernkurve, die steht jetzt sozusagen wieder auf Null.
Ja, absolut. Also ich muss als Wähler sagen, wenn ich nach den außenpolitischen Profilen der Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz oder von Frau Baerbock meine Wahlentscheidung treffen müsste, dann ist da relativ große Ahnungslosigkeit. Also Herr Laschet hat sich nicht durch eine Expertise in Sachen Russland hervorgetan und dasselbe gilt für Scholz. Frau Baerbock ist sehr viel stärker daran interessiert, was innenpolitisch in Russland vor sich geht. Sie ist härter in der Analyse, aber eine explizite außenpolitische Profilbildung, eine Russland-Analyse oder die Frage, wie geht man eigentlich künftig mit diesen autoritären Regimen wie China und Russland, die zunehmend die Logik der internationalen Beziehungen bestimmen werden, um, das wird weitgehend aus dem Wahlkampf rausgehalten und das haben auch Frau Baerbock und Co. Nicht wirklich gründlich durchdacht.
Ein Plädoyer für eine gestärkte Außenpolitik im Tagesgespräch. Manfred Zappa, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Gerne.
Das war ein Podcast von SRF.